Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, als Podcast mit Hans Lohmann.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, mein Gast heute Vormittag ist der Meeresbiologe und Buchautor Hans Fricke. Ich freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Sie haben 10.000 Stunden oder mehr als 10.000 Stunden unter Wasser verbracht und beschreiben in Ihrem Buch, das neu rausgekommen ist, unterwegs im blauen Universum, heißt es, wie man das aushält, 10.000 Stunden unter Wasser zu sein. Die Kurzvariante jetzt in 30 Sekunden, wie geht sowas?
Das geht, wenn man die Zeiten zusammenzählt. Das ist nicht in einem Gang gegangen. Und das sind Stunden mit einem Tauchgerät zusammengezählt, dann U-Boot, also Tauchbootstunden und meine Aufenthalte im Unterwasserhaus. Wenn Sie das zusammenzählen, kommen da 10.000 Stunden zustande.
Sie sind nächstes Jahr dann 80 Jahre alt.
Nächstes, übernächstes.
Echt? Ich hätte jetzt mal irgendwie gelesen, dass die 1941 geboren sind, oder?
Ja. Stimmt?
Dann wären Sie nächstes Jahr 80, muss ich Sie leider berichtigen. Wir haben 2020.
Ach, Entschuldigung,
Sie sind ja vielleicht ein guter Unterwasserwissenschaftler.
Ja,
mathematisch
ja,
gebe ich gerne ein bisschen Nachhilfe. Sind Sie immer noch viel unter Wasser unterwegs?
Ich war das letzte Mal im November unterwegs, im Roten Meer.
Aha, was haben Sie da gemacht?
Ich beschäftige mich mit der Empathie von Fischen.
Mit der Empathie von Fischen?
Mit der Empathie von Fischen. Und da bin ich dabei, das auf den Film zu bringen. Und das ist momentan mein Anliegen.
Ein Film, den wir wann sehen können?
Bitte?
Den wir wann sehen können, den Film?
Den werden Sie, den mache ich nicht fürs Fernsehen, den mache ich für die Wissenschaft. Und irgendwann kommt er dann mal ins Fernsehen.
Und das Zwischenergebnis, sind Fische empathiefähig? Also
können sonst sich würde ich es nicht untersuchen.
Okay, und inwieweit? So gut wie Menschen?
Nein, das kann man so nicht sagen. Also gut, dann erzähle ich es Ihnen, wie es geht.
Ja, bitte.
Ja. Ich arbeite da mit dem Anemonenfisch, der lebt sein Leben lang verpaart. Männchen und Weibchen, also die ganze Zeit. Die haben ein fürchterlich gutes Gedächtnis. Also das haut alles in die Pfanne. Und sie erkennen sich individuell an bestimmten Zeichnungsmustern. Und da habe ich folgenden Versuch gemacht. Ich habe den einen Partner genommen, habe ihn narkotisiert und habe ihn vor die Anemone gelegt. Und der Partner konnte sich das angucken, hat also darauf geguckt und sah den armen Kerl da unten liegen. Ist daran geschwommen, nun hat der Fisch keine Arme. Da hat er versucht, ihn mit dem Kopf hochzuhebeln, damit er aufrecht steht. Der kippte natürlich immer wieder um.
Ja.
Und also das ist ein erstaunliches Verhalten. Ja. Ich habe dann einen Kontrollversuch gemacht und habe einen Unbekannten dahingelegt und der wurde von dem Partner wirklich zerfleddert und fertig gemacht. Und es war so viel, dass ich Mitleid mit dem Vieh hatte und den Versuch abbrach.
Okay. Und man fragt sich, wie können diese Fische sich überhaupt einander unterscheiden? Ich meine, für unser menschliches Auge sehen die sich so ähnlich, dass man denkt, die haben überhaupt kein Unterscheidungsmerkmal.
Oh, da sind sie aber ganz falsch gewickelt.
Ich hoffe.
Und zwar haben die Streifen am Körper. Und einer dieser Streifen ist das Merkmal für individuelles Erkennen. Das habe ich experimentell nachgewiesen. Ich habe also den Streifen angepinselt, habe ihn überklebt und dergleichen mehr.
Geht sowas, ein Fisch überpinseln und überkleben, dass das hält? Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ja, das darf man den Naturschützern nicht unbedingt erzählen.
Na gut, im Dienste der Wissenschaft muss es dann doch gehen.
Aber das war auch schon vor 20 Jahren.
Mhm, da ging es sowieso noch.
Da ging es noch, ja.
Relativ zu Anfang der Sendung eine ganz andere Frage. Wann haben Sie das letzte Mal Fisch gegessen?
Ich bin ein Anti-Fischesser.
Das habe ich mir fast gedacht.
Aber nicht aus ethischen Gründen, sondern aus, ich mag einfach den Fischgeschmack nicht.
Ach so.
Ja.
Ich hätte jetzt gedacht, wer sich so viel mit Fisch beschäftigt, kann im Leben sowas nicht essen. Das wäre jetzt der Grund.
Ja, das hätten Sie gerne gehört, aber so war es nicht. Ja,
Sie sind ehrlich, das ist auch gut so. Sehr gute Sache.
Und zwar kam das dadurch zustande, ich lag mal als kleiner Junge, ich war 6 Jahre oder 7 Jahre alt im Krankenhaus. Und da hat mir so eine katholische Schwester, die ein Dutter oben auf dem Kopf hatte, fürchterlich streng war, die hat mich gezwungen, einen Hering zu essen. Oder ich sollte ihn essen und ich habe mich übergeben. Und seitdem kann ich den Fischgeschmack nicht ab.
Fast erstaunlich, dass Sie so eine fischwissenschaftliche Karriere gemacht haben, trotz dieser Kindheitserlebnisse.
Ja, Fische sind einfach nette Tiere.
Warum sind die nett?
Ja, die sind so vielseitig. Das sind gewissermaßen die Insekten des Meeres und sind also praktisch in allen Lebensräumen vertreten. Die leben unterm Eis. Da gibt es also Fische, die haben ein Antifrostschutzmittel im Blut. Und die können bei 50 Grad Wassertemperatur leben. Das habe ich nachgewiesen im Afar-Dreieck an einem See. Und die sind überhaupt erstaunlich, was sie leisten. Aber und sie schwimmen auch schnell.
Davon ab. Der eine schneller, der andere weniger und die ganz großen weltumspannend. Sie sind in erster Linie natürlich auch Wissenschaftler, haben einen wissenschaftlichen Ansatz. Sie sind Professor für, korrigieren Sie mich, Meeresbiologie, richtig?
Für Biologie.
Für Biologie.
Ja.
Wie ist Ihr ganz besonderer wissenschaftlicher Ansatz, an die Fische ranzugehen?
Ich mache sogenannte Verhaltensökologie und versuche nachzugucken, wie verhalten ein Fisch innerhalb seines Habitates erfolgreich macht. Und da finden Sie viele Sachen.
Wie messen Sie den Erfolg?
Den Erfolg messe ich daran, dass sie auch mich mögen. Das heißt, ich kann an die Tiere näher ran.
Mhm. Ne?
Und wenn sie sehr oft mit den Tieren Umgang haben, das heißt über Tage, letzten Endes sogar Jahre, dann merken sie einfach, dass diese Fische nicht nur den Untersucher erkennen, die sind auch sonst nett. Und das ist das, was mich fasziniert an solchen Tieren.
Kann ich mir vorstellen, aber ich stelle mir jetzt so einen Schwarm vor mit Tausenden von Fischen, welche Art auch immer. Und vergleiche das jetzt mal mit einer Menschenmenge von ähnlich vielen Menschen. Da sind nette Menschen bei und auch Idioten. Ist das bei Fischen auch so?
Ja, ich glaube nicht. Also wenn Sie, da haben Sie vollkommen recht. Also ein Heringschwarm, der interessiert mich nicht. Die kennen sich auch nicht individuell. Die gehen also immer nur nach dem Vordermann, dem sie hinterher schwimmen.
Also richtige Lemminge, wenn man so will.
Naja, Lemminge, das ist so ein fragwürdiges Zeug.
Okay.
Also sie haben einfach Schwarmeigenschaften.
Ja.
Und die haben die individualisierten nicht. Also ein individualisierter Fisch ist der Anemonenfisch. Und deshalb hat der Kerl auch Empathie. Also solche Empathie geht nur bei Tieren, die ganz stark sozialisiert sind, die also ihren Partner individuell kennen und das über Jahre. Und das sind also andere Kaliber als so ein Hering im Schwarm.
Ich darf ja heute Vormittag eine Menge blöder Fragen stellen. Also warum ist zum Beispiel ein Hering eher, sagen wir mal, so ein blöder Mitschwimmer, wenn ich es mal so despektierlich bezeichne, und ein Anemonenfisch ein, wie Sie sagen, individualisiertes Individuum, ein Wesen mit der Möglichkeit, sich in Gefühle anderer ähnlicher Wesen reinzusetzen?
So ein Hering braucht das in dem Schwarm nicht. Der hat andere Eigenschaften. Der reagiert auf den Nachbarn anders als ein Anemonenfisch.
Sie beschreiben in Ihrem Buch, dass Sie zur Forschung auch mal stundenlang Fischen hinterhergeschwommen sind, um festzustellen, wie die sich ernähren. Wenn ich das jetzt vergleiche mit meinen Erfahrungen als Schnorchler irgendwo am Strand, da ist so ein Fischer schneller weg, als man gucken kann. Wie haben Sie das angestellt?
Ja, ich habe ein Gerät auf den Rücken genommen. Also diese ganze Geschichte habe ich deshalb gemacht, was ich von meinen Kollegen Meeresbiologen überhaupt nicht mochte. Wenn die feststellen wollten, was so ein Tier frisst, dann haben sie die gefangen, gekillt und den Magen nachgeguckt. Und ich habe das einfach anders gemacht. Mir haben die Tiere leid getan. Ich bin denen hinterhergeschwommen und habe aufgeschrieben, woran sie fressen. Und habe dieselben Ergebnisse gekriegt.
Ja, aber die Frage bleibt, wie macht man das? So ein Fisch ist ja verdammt schnell. Wie waren Sie ähnlich schnell?
Ja, da hat man, das sind Fische, die meisten, mit denen ich gearbeitet habe, die waren territorial. Also Da bin ich rangegangen und habe aus einer bestimmten Entfernung, ich habe sie nicht gescheucht. Ich bin also immer sehr sorgsam mit den Tieren.
Also Fische territorial heißt, die sind in einem gewissen Umkreis zu Hause und schwimmen jetzt nicht irgendwie kilometerlang nur durch die Gegend.
Ja, also sehr viele Fische sind territorial und verprügeln sich auch. Mhm. Und wenn man diese Territorien misst, ist das ein ganz eng umrandetes Gebiet und die kennen genau die Grenzen.
Nehmen wir mal den Anemonenfisch beispielsweise. Wie viel Fläche hat der so, wo er sich normalerweise rumtreibt?
Der hat ungefähr, also er entfernt sich so 1,5 Meter von seiner Anemone. Aber es gibt Schmetterlingsfische, die sind Großgrundbesitzer. Die haben also bis zu 10.000 Quadratmeter, nennen die ihr eigen. Und die haben natürlich das Problem, dass sie die 10.000 Quadratmeter nicht ununterbrochen kontrollieren können. Da werden sie ja nur am Rumschwimmen. Und da habe ich gesehen, dass die einen wunderbaren Trick haben. Die schwimmen, wenn sie einen aus ihrem Revier raushauen, bis er die Grenze des Revieres erreicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kerl wieder da zurückkommt, durchaus gegeben. Und was der Fisch gemacht hat, der Revierbesitzer, der schwimmt, weil das Gebiet so groß ist, immer an den Ort zurück, wo die letzte Revierverletzung war. Und da hat er recht. Würde ich auch so machen.
Okay, muss ich mal sacken lassen. Und was haben Sie dann festgestellt über die Art der Ernährung? Also was waren da Ihre wichtigsten Erkenntnisse, was die nun tatsächlich fressen? Was haben Sie, Hans Fricke, feststellen können, was andere Verhaltensbiologen so nicht haben feststellen können?
Wenn man den Magen aufgeschnitten hat, hat man das feststellen können. Ja. Was ich festgestellt habe, identische Ergebnisse mit den Aufschlitzern. Ich habe festgestellt, dass es Fische gibt, die alles fressen. Die also wirklich Plankton fressen, die Algen aufsammeln und entkrustierte Materialien am Boden. Dann gibt es welche, die sind hochspezialisiert, die fressen nur Korallenpolypen ab. Es gibt also Spezialisten, die nur an Weichkorallen rummuckeln. Und da merken sie dann sehr schnell, wenn man denen hinterher schwimmt und aufzeichnet, woran sie fressen, wo ihre Spezifitäten sind. Und das ist eine einfache Methode.
Sie sind geboren und aufgewachsen in der ehemaligen DDR und man kann glaube ich aus heutiger Sicht sagen, Sie waren schon immer wasserverrückt. Sie haben sich die erste Tauchausrüstung mit einem Feuerlöscher gebastelt.
Ja.
Wenn meine Kinder das getan hätten, hätte ich Angst gehabt um Sie. Wie war das mit Ihren Eltern?
Die haben das gar nicht gesehen.
Ach so, die wussten davon nichts.
Die wussten davon
nichts. Hat das funktioniert?
Das hat funktioniert.
Nämlich wie?
Bitte?
Nämlich wie?
Die wussten, dass ich tauchen gehe und das war ihnen genug.
Nee, ich meine, wie hat das mit dem Feuerlöscher funktioniert? Wie kann man einen Feuerlöscher zu einer Sauerstoffflasche umbauen?
Das ist so ein Feuerlöscher, hat eine Druckflasche.
Ja.
Und die haben wir benutzt, haben sie sauber gemacht, dass man da Luft reinpumpen konnte. Die haben wir mit einer Motorradpumpe vollgepumpt, so auf 15 Bar. Und dann hatte ich einen ziemlich dicken Schlauch, gerippelten Schlauch, mit einer Gasmaske. Das ganze Zeug habe ich gefüllt. Ich habe die Flasche aufgedreht, bis dieser Schlauch voll war. Und dann hatte ich einen Schnorchel. Das war aus der VEB-Produktion.
Volkseigener Betrieb, ja.
Das wurde genannt Hirschgeweih. War auch ähnlich. Das sind also zwei riesengroße Röhren gewesen, die oben einen Tischtennisball hatten und das benutzte ich als Ventil. Wenn es also oben blubberte, wusste ich, dass meine Schläuche und der Schnorchel gefüllt waren und ich durfte einen zaghaften Luftschluck nehmen.
Und wo waren Sie da unterwegs? In was für Gewässern? In der Elbe?
In der alten Elbe.
Echt?
Ja.
Wie tief ist die?
Nur an der tiefsten Stelle maximal, so 5, 6, 7, 8 Meter.
Ja, aber bei 8 Metern Tiefe, dass dann so eine Konstruktion explodiert, ist auch nicht ganz ungefährlich, ne?
Ach, das war nicht gefährlich. Das hat uns maßlosen Spaß gemacht.
Und später waren sie dann unterwegs, sehr oft am Roten Meer vor allem. Ich glaube, man kann, wenn man ihr Buch gelesen hat, sagen, das Rote Meer ist quasi ihr zweiter Wohnsitz oder ihr Wohnzimmer, könnte man sagen.
Ja, das ist richtig.
Sind da auch mal fast verdurstet bei einem Abenteuertrip, den man eigentlich als wahnsinnig bezeichnen kann? Also quasi ohne große Ausrüstung da irgendwie durch die Wüste gelaufen. Wenn man sagt, sie sind ein bisschen verrückt, dann würden sie das als Kompliment bezeichnen.
Na, eigentlich nicht. Ich bin, wenn ich mich... müsste man meine Frau fragen.
Ist jetzt nicht hier. Ich glaube, die würde zustimmen.
Ja, ich weiß nicht. Hoffentlich nicht. Was ist? Nee, also ich bin ja mal mit dem Fahrrad darunter gefahren.
Ja.
Und das nächste Mal sogar motorisiert mit einem Quickly-Moped. Und ich wurde dann immer mehr Bundesbürger. Zum Schluss fuhr ich dann mit dem Auto. Und da habe ich natürlich am Roten Meer... Man fragt mich immer, bist du ein Abenteurer? Mhm. Ich bin kein Abenteurer.
Ja, bitte. Also wer mit ungefähr 20 mit dem Fahrrad zum Roten Meer fährt, ich glaube, Sie waren noch jünger, ne?
Ja,
der ist doch wohl ein Abenteurer.
Also, das ist doch wohl nicht Abenteurer. Ich bin doch da nicht runtergefahren.
Da streite ich jetzt mit Ihnen drüber, dass er die Bedingungen des Abenteuerdaseins also mal 120%ig übererfüllt.
Nein, ich sehe das nicht so.
Okay.
Ich habe das Fahrrad benutzt, um an meine Arbeitsstelle zu kommen.
Okay.
Und das war für mich kein Abenteuer. Aber was natürlich passierte, dass auf diesen vielen Reisen, die ich gemacht habe, natürlich Zwischenfälle passierten. Eine Menge. Und leider Gottes habe ich da einige in dem Buch geschrieben und wo dann die Journalisten sofort sagen, der Kerl ist ein Abenteurer.
Mhm.
Aber ich fahre niemals raus, um da nun unbedingt ein Abenteuer zu erleben. Das geht immer eigentlich um Fische. Und dass man bei diesen Reisen dann so Zwischenfälle erlebt, das ist schon klar.
Das macht Sinn. Okay, damit ist die Abenteuertheorie, sagen wir mal, einigermaßen ausgleichend beschrieben. Sie beschreiben sehr viele, sehr unterschiedliche, teilweise spektakuläre Lebewesen in Ihrem Buch, wie beispielsweise den Röhrenaal. Ein Fisch, der, wenn ich es richtig verstanden habe, gar nicht schwimmt, sondern feststeckt im Meeresboden. Man fragt sich ja als Laie immer, was ist der Sinn des Lebens im Allgemeinen und was ist der Sinn eines Fischlebens im Besonderen? Fragt man sich sowas auch als Meeresforscher, was ist der Sinn eines Röhrenaals, der sein ganzes Leben irgendwo festgewachsen, eigentlich ja mit der Meeresströmung herumtreibt?
Er
treibt nicht, sondern er wird bewegt, sagen wir mal so. Ne?
Ja, also haben Sie vollkommen richtig spekuliert. Mich hat die Frage umgetrieben, wie ist es möglich, dass ein Wirbeltier, das ist nämlich das einzige Wirbeltier, das eine festsitzende Lebensweise hat?
Mhm.
Und da fragt man sich, weshalb macht der Kerl das? Und was dabei rausgekommen ist, dass er natürlich ein Planktonfresser ist. Und Plankton ist ein immer herantreibendes Nahrungsmittel.
Mhm.
Und da ist es sogar vorteilhaft, auf der Stelle zu bleiben und dann immer zu picken, wenn was kommt.
Ja, also viele Menschen werden vielleicht davon träumen, sich nicht zu bewegen, Mund auf und die gebratenen Gänse fliegen rein.
Sehr richtig, wenn es das gäbe.
Sind das auch Fische, die, wie Sie es vorhin beschrieben haben, empathisch sind, die in der Lage sind, auf andere Fische einzugehen?
Nein, das glaube ich nicht. Aber sie werden natürlich den Feind erkennen. Aber das hat nichts mit Empathie zu tun.
Wer ist denn der Feind?
Ja, das sind vor allen Dingen Zackenbarsche. Und schnellschwimmende Makrelen. Also eine schnellschwimmende Makrele hat durchaus Chancen, so ein Vieh zu erwischen.
Ja, ich hätte gedacht, die Chance liegt bei 100%. Ich meine, der Röhrenaal kann sich ja nicht wehren.
Doch, das geht rucki-zucki, dass die da in ihren Röhren verschwinden. Und das habe ich sogar nachempfunden, dass ich zusammen mit einem Freund zwei Plexiglasscheiben dicht nebeneinander gestellt habe und die mit Glasperlen füllte. Dann habe ich da oben einen Röhrenaal reingesetzt und gefilmt. Das ist in einem TV-Film erschienen. Und die bohren sich dann rein.
Mhm.
Und dadurch habe ich das Verhalten der Fische, der Röhrenaale, unter dem Sand, in Anführungsstrichen, verfolgen können und dokumentieren können.
Das heißt,
das geht sehr, sehr schnell.
Ja, das heißt, wenn er sich dann versteckt hat.
Genau. Ja,
was macht er dann? Also dann ist er im Sand drin und was macht er dann? Guckt er alle halbe Stunde mal raus, ob die Luft rein ist?
So nicht. Aber der sitzt mit dem Kopf so 2-3 Zentimeter unter der Röhre. Er braucht ja noch Sauerstoff. Und der hat einen ganz bestimmten Rhythmus, einen Tagesgang. Der kommt also früh morgens, wenn er großen Hunger hat, kommt er weit raus und fast zu 70-80% seines Körpers ist draußen. Und gegen Mittag, da schlafft er ein bisschen ab, da kommt er so 10-15 Zentimeter raus und am Spätabend noch einmal zu ganzer Länge.
Man könnte fast menschliches Verhalten in diese Fischereien interpretieren.
Wenn Sie es so sehen wollen, ist das
ja,
so.
Also mittags bin ich auch immer so ein bisschen schlapp und abends komme ich nochmal so richtig in Hochform.
Sehr gut. Ich bin übrigens ähnlich.
Also wir sind beide quasi Röhrenaale im Geiste, kann man sagen.
Röhrenaalartig.
Den Seeanemonenfisch haben wir auch schon besprochen. Der ist ja das Vorbild für Nemo aus dem Kino.
Ja, klar. Das ist Nemo aus dem Hollywood-Film.
Warum ist dieser Film so aus Ihrer Sicht... Nein, warum ist dieser Fisch aus Ihrer Sicht so besonders Hollywood-reif?
Oh, das ist eine schwierige Frage.
Ich stelle öfter schwierige Fragen.
Ja, ich würde sagen, der hat, erstens sieht er nett aus.
Mhm. Nicht ganz unwichtig für eine Filmkarriere.
Das finde ich auch. Ich möchte immer schön aussehen im Film. Das ist er. Und die haben leider Gottes in dem Film nicht das Wissen gehabt, was ich von dem Fisch habe, dann wäre da noch ein bisschen Kick mehr reingekommen. Also etwa das sensationelle Gedächtnis, was die haben. Mhm. Das habe ich so getestet. Ich habe einen von den Nemos genommen und habe den zusammengesetzt mit einem Fremden. Mhm. Der Fremde wurde für 10 Minuten fürchterlich verprügelt.
Fremd heißt, war aber auch ein Seeanemonenfisch, also auch gleiche Art.
Ne? Ja. Gut. Und dann mit einem Mal war Ruhe. Da dachte ich mir, mein Gott, das ist ja interessant, wenn da Ruhe ist. Dann habe ich den Fisch, den Fremdling genommen und habe ihn nach einer Stunde noch einmal mit dem Testfisch und dem Partner zusammengesetzt in einem dreigeteilten Aquarium und dabei kam raus, dass der nach einer Stunde den 10-Minuten-Partner erkennt, dass er nach einem Tag ihn erkennt, dass er ihn nach einer Woche erkennt und dass er ihn sogar, da musste ich dann aufhören, nach einem Monat noch erkennt. Das heißt, ein Fisch kann einen 10-Minuten-Partner, den er 10 Minuten gesehen hat, den kann der noch nach einem Monat unterscheiden. Das habe ich manchmal nicht in meiner Studentenzeit geschafft.
Ich wollte gerade sagen, manche Menschen können das nicht. Sie haben im Roten Meer sogar ein echtes Haus gebaut.
Ja.
Was für ein verrücktes Unterfangen.
Das ist kein verrücktes Unterfangen.
Verrückt in dem Sinne, dass man sozusagen zu Beginn der Planungen denkt, das kann eigentlich gar nicht gut gehen, das kann gar nicht klappen. Also wenn man das so in Ihrem Buch liest, dann denkt man, also das ist ein Projekt, da würde sich, oder sagen wir so, da würde sich manch einer gar nicht rantrauen.
Das ist möglich. Mhm. Aber das ist, wenn Sie wollen, so ein Teil von, Sie sagten es anfangs, von meiner Verrücktheit.
Wie kann man sich so ein Haus vorstellen? Ein echtes, richtiges Haus mit allem, was dazu gehört?
Mit allem drum und dran.
Schlafzimmer, Badezimmer, Dusche, Klo, Küche.
Klo. Das Klo war besonders interessant. Da mussten sie nämlich 5 Ventile bedienen. Mhm. Und zwar in einer bestimmten Reihenfolge. Und wehe, man machte da einen Fehler. Denn wollte nämlich der Inhalt von dem Druckklo, der wollte zurück in den Darm.
Man darf denen, die Ihr Buch noch nicht gelesen haben, verraten, so einen Fehler haben Sie auch schon mal gemacht.
Natürlich.
Sehr appetitlich.
Und deshalb, als das so war, man diesen Fehler einmal gemacht hat und sah, wie schwierig das ist, jeweils die richtige Anordnung der Ventile, was macht man da? Da schwimmt man raus und hält den Po ins Freiwasser.
Ja, naheliegende Geschichte. Sie können das mit einem wunderbaren Lächeln erzählen. Hervorragend. Wie lange haben Sie am Stück in dem Haus verbracht?
Das längste war 18 Tage. Und wir durften ja nicht auftauchen.
Wie tief waren Sie da?
11 Meter.
Und ich meine, Toilettengänge sind die notwendige Begleiterscheinung eines solchen Projekts. Was war der wissenschaftliche Sinn dieses Hauses im Roten Meer?
Ja, der wissenschaftliche Sinn war, ich hatte natürlich die Schwierigkeit, ich wollte meine Unterwasserzeit verlängern. Und das konnte ich nur dadurch, dass ich direkt vor Ort blieb. Mhm. Die Flaschen wieder füllte und dann wieder rausschwamm.
Also normalerweise kann man tauchen und muss irgendwann aus natürlichem Grund wieder hoch, um sich neue Ausrüstung zu besorgen.
Und dann muss man da rumtigern in der Hitze und dann, das dauerte mir alles viel zu lange. Und so konnte ich das rucki-zucki, konnte ich die Flaschen in dem Unterwasserhaus füllen und wieder rausgehen. Interessant war, also das habe ich oft erzählt, muss ich sagen, als wir das erste Mal den Versuch machten, das Unterwasserhaus von der Baustelle zu der Tauchstelle zu führen, kamen wir zu spät an. Das geht ja ganz langsam, das zerrt man an der Oberfläche. Und da rief ich die Meteorologie an und die sagten, in der Nacht kommt ein Sturm. Ich hatte also keine Chance mehr, das komplizierte Absenkverfahren einzuleiten von dem Haus.
Ja.
Und ich habe es verankert mit einem schweren Anker und ließ es an der Oberfläche treiben und habe es mit Luft ununterbrochen versorgt. Und mehr konnte ich nicht machen. Und dann kam der Südsturm, ein verrückt schwerer Sturm. Und in der Mitternacht kam eine Studentin von mir und sagte, Hans, dein Haus schwimmt nicht mehr an der Oberfläche. Das ist natürlich klar, da waren Wellen bis zu 3 Meter Höhe. Wenn so ein Ding hochgeht und wieder runtergeht, dann lässt es gewissermaßen einen Furz.
Ja, ich wollte gerade sagen, sind wir wieder beim Thema.
Also da sind wir beim Thema. Ab, ja? Und es verliert Auftrieb und es sackte ab. Und wir fanden es dann, ich tauchte dann in der Nacht noch in dem Sturm runter und fand es in 42 Meter Tiefe. Und ich wusste auch, weshalb. Da hatte sich, ich habe Luft reingepumpt. Das ist also eine Leitung gewesen von ungefähr 3 Zentimeter Durchmesser. Mhm. Und das war abgeknickt. Und dadurch kam keine Luft mehr rein und das Haus versank. Und das ging natürlich, weil viele, viele Leute aus 8 Ländern, Studenten, da mitgearbeitet hatten, war das natürlich für uns ein schwerer, schwerer Verlust. Unsere Herzen haben geblutet. Und da habe ich die Chuzpe besessen und habe den Admiral der israelischen Marine angerufen. Und der merkte, ich wusste nicht, wie man einen Admiral anspricht. Und murkelte da so rum. Und der merkte, dass ich ein bisschen Verständigungsschwierigkeiten mit ihm hatte. Und da sagte der, Hans, how do you feel? My name is Yochai Ben-Nun. Der hat mir gewissermaßen, der Admiral, das Du angeboten. Stellen sich das mal mit dem kommandierenden Admiral in Deutschland vor.
Und man stellt sich das auch nicht so gerne vor, heutzutage im Nahen Osten, wo es ja längst nicht immer so friedlich läuft. Und wie haben Sie das Haus dann letztlich gerettet aus den 42 Metern?
Ja, und da hat der nette Jochai, der hat mir ein Bergungskommando geschickt und hat gesagt, pass auf, am Montag kommt das Kommando und das holt hier das Unterwasserhaus hoch. Sie haben es nicht geschafft. Und ich habe es nachher selbst gemacht. Und das war ziemlich schwierig.
Wie lange war das Haus insgesamt in Betrieb?
Das war in Betrieb von 1977 bis 82. Und dann begann ich 82 mit Tauchbooten zu spielen. Und ich konnte, da ich ja alles selbst finanzierte, obwohl ich nicht Millionär bin, da habe ich gesagt, du kannst nur mit einer Technologie spielen. Und da entstand das Tauchboot Geo, was ich durch Geo finanziert bekam.
Sorry, kleine Hustpause. Ich hatte gerade schon so Kratzen im Hals.
Das kommt aber alles. Wenn Sie nicht doch Corona haben.
Ich hoffe nicht, ist nicht mitzurechnen, sagen wir so. Also meine Corona-App zum Beispiel sagt noch, also null Risiko quasi. Ich habe jetzt eine Corona-App auf dem Handy.
Dann wird es ja Zeit, nicht positiv zu werden.
Dann wollen wir es hoffen. Sie haben, Herr Fricke, sehr viel Zeit im Roten Meer verbracht, haben wir schon hinlänglich drüber geredet, aber nicht nur, sondern beispielsweise auch im Salzkammergut, im Toblitzsee, Nazi, Falschgeld und ähnliche Dinge rausgeholt. Auch das beschrieben in Ihrem Buch, Unterwegs im blauen Universum. Wie kamen Sie auf die Idee, das zu machen?
Da wird mir immer gesagt, du wolltest Nazi-Gold suchen.
Naja, nicht ganz fern, so ein Gedanke.
Na, ne? Gold ist Gold. Also welcher Kerl ist so blöd und wirft Gold in einen 100 Meter tiefen See?
Keine Ahnung, Sie wissen es wahrscheinlich besser.
Das geht nicht. Also die Technologie, die ist nicht einfach. Nee, ich bin deshalb dahin gegangen. Der Herr Ballard hatte einige Jahre zuvor in der Tiefsee an den Tiefsee-Vents Tiere festgestellt in schwefelwasserstoffhaltigem Milieu.
Wer ist der Herr Ballard?
Herr Ballard, den kennen Sie nicht.
Nein.
Bob Ballard?
Leider nein.
Den Titanic-Mann, der zur Titanic runtergetaucht ist?
Ja, es macht leise Klingelingeling.
Hat's geklingelt?
Ja.
Gut. Und der hat also eine sensationelle Entdeckung gemacht, das Leben in Schwefelwasserstoffmilieu der Tiefsee an den heißen Quellen vorkommt. Und da habe ich mir gesagt, Schwefelwasserstoff. Es gibt auch im Süßwasser Schwefelwasserstoff. Und da hat der Toblitzsee eine Macke. Der ist 107 Meter tief und hat ab 15 Meter ist der Sauerstoff los und da unten reichert sich der Schwefelwasserstoff an. Und da sagte ich mir, wenn der Herr Ballard in der Tiefsee nachguckt, was da in dem schwefelwasserstoffhaltigen Wasser lebt, dann guckst du nach, was da in dem Toblitzsee lebt.
Ich hätte jetzt behauptet, mit der mir eigenen Ahnungslosigkeit, dass da gar nichts lebt ohne Sauerstoff.
Ja, das ist eben ein Trugschluss. Und da bin ich, also das war eigentlich das Ziel. Ich dachte mir, da unten muss es Tiere geben, wenn es die in der Tiefsee da unten auch gibt.
Was haben Sie denn gefunden?
Bitte?
Was haben Sie dann gefunden?
Ich bin mit einem sehr guten Freund, weltberühmten, international bekannten Mikrobiologen Karl Stetter. Der hat Archaebakterien untersucht, also Bakterien, die ganz an der Basis des Lebens stehen. Und das da unten an den heißen Quellen. Er hat da unten die Tiere gefunden. Und der Karl sagte, ich suche die kalten. Die kalten Archaebakterien, gibt es die überhaupt? Und da sind wir runtergetaucht, um diese Bakterien zu suchen. Und wissen Sie, wo wir sie gefunden haben? Am braunen Schleim von gefälschten britischen Fundorten.
Ist das zu fassen?
Ja, das ist so.
Jetzt haben Sie gerade gemutmaßt, wer ist so blöd und wirft Gold in einen 100 Meter tiefen See. Ich würde es dann so weit ausweiten, würde sagen, kein vernünftiger Mensch ist so blöd und wirft britisches Geld in einen 100 Meter tiefen See. Also wie kommt das dahin, das Geld?
Ja, warten Sie, lassen Sie mich erst diese Geschichte von den Bakterien weiter und dann erzähle ich das andere.
Unbedingt.
Also wir haben dann an dem Schleim, also bildete sich an der Außenseite von den Geldbündeln, bildet sich ein brauner Schleim, den haben wir gesammelt. Und der Karl hat in der Tat das kalte Gegenstück der Archaebakterien gefunden und er nannte es, er ist ein wirklich lustiger Typ, er nannte es Methanobacterium pecudivorans, den Geldfresser.
Ich wollte gerade sagen.
Den
ja.
Geldfresser.
Ja.
Und wie das Geld da reinkam, das ist die traurige Geschichte, dass die Nazis im Toblitzsee ihre im KZ Sachsenhausen hergestellten britischen Pfundnoten mit hervorragender Qualität nachgemacht haben. Und der Mann hieß Bernhard Krüger.
Ich habe gemacht hat.
Darüber im ZDF bei Terra X einen Film gehabt, der hieß Der Fluch des Toplitzsees, wo ich diese Geschichte nacherzählt habe. Ich habe den Bernhard Krüger ausfindig gemacht und bin mit ihm, der wollte seine Pfundnoten noch mal sehen. Da tauchte ich mit ihm runter. Der sprach einen sehr eigenartigen sächsischen, er war ein Sachse, und sagte zu mir, ne, gucke mal da, die sind ja noch ganz gut, die könnte man ja wieder nach oben bringen und wiederverwenden. Und das war sehr erstaunlich. Der hat also es genossen, seine Sachen nochmal zu sehen und erzählte mir dann viele Geheimnisse, wie das zum Nachahmen dieser Fundnoten kam.
Also das war, dieser Herr Krüger war ein Mensch, der im Auftrag der Nazis britisches Falschgeld hergestellt hat.
Ja, natürlich.
Und der dann nach dem Krieg mit ihnen runtergetaucht ist.
Ich habe ihn ausfindig gemacht, und zwar durch seine Tochter.
Zu sehen. Ja.
Seine Tochter war ein Spusi von einem Freund. Und dadurch bin ich über die Tochter auf den Vater gekommen. Und der war vollauf begeistert, am Toplitzsee mal nachzugucken, wo sein Geld verschwand.
Der muss dann ja auch nicht mehr der Jüngste gewesen sein zu der Zeit, vermute
ich mal. Der war damals 85 Jahre alt und mit dem bin ich dann runtergetaucht.
Sie waren auch unter dem Eis unterwegs.
Ja.
Sind also auch unters Eis getaucht.
Ja.
Um da was zu machen.
Ja, jetzt ist die Frage, wo? Ich bin unter dem Eis im Toplitzsee gewesen.
Ich meinte jetzt das Eis beispielsweise am Nordpol, am Südpol, wo auch immer Sie da unterwegs waren.
Da habe ich eigentlich ein Schiff gesucht an der Eiskante, nördlich von Spitzbergen, am 81. Breitengrad, also da, wo eigentlich das Eis beginnt. Und da habe ich ein Schiff gesucht, was 1912 einen Herrn Schröder Strand suchte. Das war ein verrückter deutscher Oberleutnant, der wollte im Auftrag des Kaisers die Nordostpassage durchfahren, was vor ihm ein Schwede mal geschafft hatte. Und dann ging eine Rettungsexpedition auf der Suche nach diesem Schröder Strand, der verschwand. Der ist bis heute verschwunden.
Mit seinem Schiff?
Mit seinem Schiff. Und da gingen fünf Rettungsexpeditionen los. Und Schröder Strand, das war also ein Oberleutnant, das war auch so eine Rettungsexpedition. Der wollte den auch suchen. Den Schröder Strand. Er fand ihn nicht und sein Schiff versank. Und ich wollte dieses Schiff suchen, und zwar mit der Aufgabe, ich wollte die längsten, größtgewachsenen Tiere an dem Wrack ausmessen. Dann hätte ich sagen können, die haben sich vielleicht 1912 da festgesetzt und wir hätten dann mal die Wachsgeschwindigkeiten von den hochpolaren Tieren gewusst.
Hätten gewusst, da steckt jetzt viel Konjunktiv drin.
Sie haben vollkommen recht,
ja.
Hätten.
Ja.
Wir haben also wie die Blöden sind wir rumgefahren und haben gesucht. Wir haben das Schiff nicht gefunden. Das ist wahrscheinlich durch Eisberge zerquetscht worden. Dafür haben wir Hinweise. Aber wir haben an Land Überreste der Rettungsexpedition gefunden. Die sind dann an ein Museum gegangen und ich habe diese ganze Geschichte die ist fotografiert worden von einem Arzt, der bei der Expedition dabei war, und der hat sagenhafte Glasplatten-Stereo-Bilder gemacht, die heute im Deutschen Museum in München sind. Und das ist also ein unglaublicher fotografischer Schatz von einer sagenhaften Qualität. Und wir überlegen jetzt, dass diese Bilder mal veröffentlicht werden.
Also tolle Erinnerungen gibt es, die wir alle auch mit sozusagen genießen können an dieses außergewöhnliche Vorhaben, so ein Schiff zu suchen unter dem Eis. Gab es ansonsten wissenschaftliche Erkenntnisse für Sie als Meeresbiologe, die Sie da trotzdem mitgenommen haben, auch wenn Sie jetzt die Existenz oder das Wachstum der Schiffe, die sich möglicherweise an diesem Wrack festgemacht hätten, jetzt nicht mehr verfolgen konnten?
Ja, ich habe feststellen können, dass in den hocharktischen Gebieten ein unheimlicher Reichtum an Planktonfressern vorhanden ist. Unter anderem an Gorgonenhäupter. Das sind fernartige Tiere, die also bis zu 1,5 Meter breite Fangarme ausbreiten und das Plankton auffangen.
Also auch wieder so Tiere, die am Boden festgewachsen sind und
nein, warten. Die laufen rum.
Ach so. Aber die lassen sich trotzdem sozusagen das Essen in den Mund reinfliegen.
Ja, genau, ganz genau. Damit habe ich übrigens promoviert mit diesen Tieren. Und die habe ich da oben massenweise gesehen. Und das liegt daran, dass in den hocharktischen Gebieten in der Tat Plankton sehr zahlreich ist. Und deshalb werden da oben eben besonders oft diese wirklich zahlreich vorhandenen Planktonfänger gesichtet. Und das war für mich überraschend. Außerdem ist die Arbeit von Eisbergen interessant gewesen, die uns ja wahrscheinlich ist das Schiff, was wir suchten, dafür haben wir Hinweise, von Eisbergen zerquetscht worden. Und da habe ich mich ein bisschen mit den Kratzspuren von Eisbergen beschäftigt und lernte dann in der Literatur, dass sie im ganz hohen Norden solche Kratzspuren von Eisbergen bis in 1500 Meter Tiefe verfolgen können.
Wahnsinn, gigantische Geschichte.
Ja, und da habe ich natürlich auch, als ich die Kratzspuren von meinem Schiffchen da oben beobachtete, da wusste ich, wer der Übeltäter war, der mir mein Schiffchen davongetragen hat.
Jetzt sind Sie, Herr Fricke, schon so lange im Wasser unterwegs, im blauen Universum unterwegs und haben im Lauf der letzten Jahre und Jahrzehnte natürlich auch mitbekommen müssen, wie sehr sich die Umweltbedingungen verschlechtern. Beispielsweise in den Eisregionen, wo viel ewiges Eis eben nicht ewig ist, sondern auftaut. Beispielsweise im Roten Meer, wo Korallen bedroht sind, was vermüllt. Was ist für Sie das drängendste Problem?
Sie verwechseln jetzt zwei Sachen. Sie kombinieren den Klimawechsel mit dem humanen Müll, den es natürlich im Meer gibt.
Habe ich absichtlich kombiniert, weil beides doch menschengemacht ist, oder zumindest zum großen Teil, ne?
Ja, das wissen Sie noch nicht. Mhm. Also bei der große Klimaumschwankung hat es auch gegeben, als der Mensch noch nicht auf unserem Planeten war. Also, aber wir sind natürlich jetzt den humanen Einfluss auf das Klimawandel, der ist natürlich nicht wegzudiskutieren, der ist da. Ne? Ich bin deshalb auch ein großer Verehrer von Greta Thunberg. Also Hut ab vor so einer kleinen Persönlichkeit, die 276 Aktionen auslöste weltweit und die Bestrafung der Politik einleitete und ja tolle Sachen machte, das ist schon lobenswert. Die ist ja auch Ehrendoktor geworden an einer belgischen Universität, hat den Nobelpreis, also nicht den richtigen Friedensnobelpreis, sondern den anderen.
Ja. Ich komme gerade auch nicht drauf. Der alternative
Nobelpreis. Der alternative Nobelpreis, den hat sie bekommen und wunderbare andere Auszeichnungen. Und das innerhalb von einem Jahr. Das muss erst mal einer nachmachen.
Wie optimistisch sind Sie, dass wir diese Umweltprobleme in den Griff bekommen? Egal, ob es jetzt klimawandelmäßig oder vermüllungsmäßig zur Sache geht.
klimamäßig bin ich nicht der richtige Ansprechpartner. Aber ich würde sagen, dass die Begrenzung des CO2, und das ist ja der Bastard, der da uns am meisten schädigt, mit neben dem Methan, dass sicherlich hoffentlich der Homo sapiens, der Vernunftbegabte, so weit kommt, dass er das in den Griff bekommt und die Temperaturen doch in Bereiche kommt, wo mit der wir leben können, mit dem der Planet leben kann. Und das andere ist der Müll im Meer. Da muss ich sagen, ich habe am Roten Meer durch die Tauchbootfahrerei besonders auf der Ostküste des Sinai verfolgen können, als ich 1972 da intensiv mit Tauchbooten rumfuhr. Da waren die Hänge noch, manchmal lag eine Büchse da von irgendeinem Touristenschiff.
Sie meinen jetzt die Korallenhänge? Oder was meinst
du? Naja, die Hänge dort am unterhalb der Korallenriffe.
Ja.
Aber dann verfolgte ich eben in den darauffolgenden Dekaden, wo der Touristenverkehr exorbitant zugenommen hat. Und natürlich jeder Tourist, wenn er seine Cola-Flasche ausgetrunken hat oder seinen
Zack, überbord.
Überbord gegangen.
Ja.
Und da konnten sie sehen, entlang der Schiffe, der Touristenboote, wie der Müll da unten angereichert ist. Den werden wir nicht beseitigen können. Das ist zu tief. Also das ist nicht drin. Aber wir haben was Ähnliches gesehen im Königssee. Und der hat mich besonders geärgert. Da haben sie draußen so eine angeblich oder äußerlich eingefahrene, wunderschöne, liebliche Touristenlandschaft. Ich bin den See von unten nach oben durchfahren und habe bei Bartholomä vor der Gastwirtschaft in 160 Meter Tiefe eine Büchsenhalde gefunden. Das können Sie sich nicht vorstellen. Da wurden die Büchsen sogar mit einem Loch versehen, damit die schnell untergehen. Und das hat mich entsetzt, nicht, dass man an Land so intendiert, dass man eine liebliche Touristenlandschaft produziert und das auch schafft, dass dass draußen noch die Hirsche röhren. Und unter Wasser sieht es schändlich aus.
Mit der Zustandsbeschreibung und mit dem Appell, dass das besser werden muss, geht die Leute-Sendung zu Ende mit Meeresbiologe und Buchautor Hans Fricke, den Sie auch lesen können im Buch Unterwegs im blauen Universum. Sehr spannend geschrieben. Ich empfehle Ihnen das dringend zur Lektüre. Und Herr Fricke, am Schluss von Leute ist Geschenkezeit. Ich greife in den Rucksack. Wir machen ein kleines Farbenspiel. Ihr Buch heißt Unterwegs im blauen Universum. Da steckt also Blau drin. Und der Winzer Braunewell aus Essenheim bei Mainz hat einen wunderbaren Sommerrosé produziert.
Wunderbar.
Und das ist eine tolle Geschichte für diese heißen Tage. Den können Sie gerne schmecken lassen. Ich kann ihn jetzt hier durch die Plexiglasscheibe kaum durchreichen. Das machen wir nach der Sendung.
Nee,
auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie Gast waren bei Leute. Wünsche Ihnen alles Gute. Und sagen Sie noch ganz schnell, wann geht es das nächste Mal unter Wasser?
Wenn die Corona vorbei ist. Ich wollte jetzt gerade wieder ans Rote Meer fahren,
ja, okay.
Aber das ist alles zu.
Ich drücke Ihnen die Daumen, dass das schnell geht.
Vielen Dank.
Danke für den Besuch.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.